We Are Family, der Familiengesundheitspodcast der IKK Südwest.
Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Podcast. Mein Name ist Martina Straten und ich bin ganz froh über meine beiden Gäste heute. Wir sprechen über ein großes Thema. Es geht um KI, also künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung und um die Frage, wie weit wir da schon sind und was da noch alles auf uns zukommen kann. Und ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal der Dr. Florian Brandt, der ist Health Innovation Manager der IKK Südwest. Schön, dass du da bist, Florian.
Danke für die Einladung, freut mich auch.
Und dann habe ich noch einen Florian, nämlich den Dr. Florian Jungmann, der ist Radiologe und Geschäftsführer bei X-Care in Saarlouis. Und wir haben beschlossen, wir duzen uns. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da seid und wir über dieses große, weite Feld sprechen, sowohl aus Sicht der Versicherten als eben auch als Patienten, die sich natürlich fragen, was macht die KI im gesundheitlichen Bereich, wie wird die eingesetzt, was habe ich für Vorteile, wenn ich von KI betreut werde, natürlich nicht nur von KI, aber wie entlastet es auch die Mediziner und wie genau ist es und was kann man da alles mitmachen. Jetzt fände ich es ganz schön, wenn ihr euch beide mal vorstellen würdet, so ein bisschen genauer. Ich würde mal mit dem Florian Brandt anfangen, eben Health Innovation Manager der IKK Südwest. Was machst du da genau?
Genau, Health Innovation Manager bedeutet, dass ich für die IKK Südwest, für unsere Versicherten, kontinuierlich nach neuen Technologien suche, die die Gesundheitsversorgung für unsere Versicherten besser machen. Und das ist eben meine Aufgabe dort, Technologien zu finden, die also bislang kein Bestandteil der regulären Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Diese zu finden und dann zu diesen neuen Technologien Verträge zu schließen, beispielsweise mit innovationsfreundlichen Facharztpraxen, um diese Innovationen, diese neuen Technologien dann in die Versorgung zu bringen und für unsere Versicherten verfügbar zu machen.
Okay, ganz spannend, ne? Wie lange machst du das jetzt schon?
Also jetzt konkret in der Rolle als Health Innovation Manager, muss ich kurz nachdenken, 3-4 Jahre. Bei der IKK Südwest insgesamt bin ich jetzt seit Mitte 2016 und dort dann aber auch schon immer so im Bereich mit Weiterentwicklung der Versorgung zu tun gehabt und mit Innovationen in den verschiedensten Bereichen. Ja, also schon eine ganze Weile inzwischen. Ja, vieles gesehen.
Das glaube ich. Und vor allen Dingen, wenn es dann eben um diese neuen Sachen geht, da stößt man da auch manchmal auf so Mauern, weil Menschen sind ja mit Veränderungen nicht unbedingt immer befreundet, sozusagen. Kennst du das, dass dann manchmal so, dass die Schritte manchmal schwer sind, wenn man irgendwas Neues einbringt?
Das ist in der Tat so. Das ist das ist aber auch ein Stück meiner Tätigkeit, dann eben die Akteure zu finden, also beispielsweise die Ärztinnen und Ärzte zu finden, die Technologieanbieter zu finden, die eben innovationsoffen sind und dazu mit uns dann auch bereit sind, Verträge zu schließen. Über Verträge bringen wir, sagen wir, Vergütungen für innovative Versorgungsformen zu, für innovative Technologien zu. Und über diese Verträge transportieren wir quasi Innovationen in die Versorgung rein. Und zu der Tätigkeit gehört eben nicht nur dazu, dass man die Technologie an sich findet, sondern dass man dann eben auch Mitstreiter findet, wie den Florian neben mir, der dann gemeinsam mit uns als Krankenkasse solche Innovationen in die Versorgung reinbringt über solche Vertragskooperationen, die wir dann machen. Und das ist immer eine freiwillige Angelegenheit für alle Beteiligten. Ja, also die Technologieanbieter, die wollen natürlich in die Versorgung rein, aber die müssen jetzt nicht mit uns als Krankenkasse einen Vertrag schließen. Die können das, aber die können sich auch eine andere Krankenkasse suchen. Die Ärzte, die die Technologien dann bei den Patienten anwenden, die müssen das auch nicht tun. Also diese Verträge sind auch für den Florian jetzt beispielsweise freiwillig. Und die Patienten, die dann natürlich die Zielgruppe solcher Verträge sind, für die dann der Vertrag oder also die Innovation, die wir in die Versorgung bringen, dann auch einen konkreten Nutzen entfalten soll, für die ist das auch freiwillig. Ja? Die können sich auch im Rahmen der regulären Versorgung behandeln lassen und die müssen das nicht in Anspruch nehmen. Und durch diesen Charakter der Freiwilligkeit ergibt sich dann immer automatisch so ein Stück weit so ein Selektionsprozess. Ja? Also man arbeitet in solchen Projekten dann mit Akteuren zusammen und Patienten nutzen das, die da auch innovationsoffen sind. Und die Leute, die quasi da eher noch so eine Hürde sehen oder nicht so technologieoffen beispielsweise sind, die dadurch, dass wir eben diesen Charakter der Freiwilligkeit bei diesen Themen haben, die nehmen einfach von sich aus nicht teil. Ja? Und die versuchen wir dann quasi innerhalb von solchen Pilotprojekten davon zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist. Wir evaluieren unsere Verträge auch. Also sprich, wir begleiten das wissenschaftlich und gucken, ob das, was wir uns mit den konkreten Verträgen vornehmen, den Nutzen, den wir mit einem Vertrag stiften möchten oder mit einer neuen Technologie in die Versorgung tragen möchten, ob dieser Nutzen tatsächlich auch eintritt. Das versuchen wir über mehrere Jahre dann wissenschaftlich nachzuweisen. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommunizieren wir auch dazu, beispielsweise in solchen Podcasts hier oder in der Presse, in Fachzeitschriften. Mhm. Und darüber versuchen wir dann nach und nach eben auch Leute, die am Anfang etwas skeptisch waren, nach und nach zu überzeugen und dann eben auch bei den Verträgen mitzumachen und so dann immer weiter Innovation in die Versorgung reinzuskalieren.
Okay, da kommen wir gleich noch näher zu, was da genau die Hindernisse sind oder was die Erfolge sind, die ihr habt. Jetzt erstmal zu Dr. Florian Jungmann. Ich habe gesagt, Radiologe und Geschäftsführer von X-Care in St. Louis. Würdest du uns auch schon mal so einen kurzen Abriss geben, was du bisher gemacht hast und was du jetzt machst?
Ich bin seit knapp 4 Jahren bei X-Care, also im Niedergelassenen, und war vorher praktisch im Klinik-Setting tätig an der Unimedizin in Mainz. War da 10 Jahre, zuletzt als Oberarzt in der Radiologie mit dem Schwerpunkt Schnittbildgebung, das heißt CT-Untersuchungen und MRT-Untersuchungen befunden. Und dann kam der Wechsel. Ab einem gewissen Zeitpunkt überlegt man sich, in welche Richtung man geht, und in die Niederlassung. An der Uni in Mainz oder an der Uniklinik in Mainz habe ich relativ viel mich schon mit KI beschäftigt, beziehungsweise auch schon mit Vorgängern von KI, mit intelligenten Methoden, die dafür sorgen, dass wir als Radiologen irgendwie noch besser werden oder die Arbeit auch uns leichter fällt und die Befunde sicherer werden. Also das war immer schon ein Interessengebiet von mir, und deshalb freue ich mich natürlich, wenn man auch in der Niederlassung mit spannenden Projekten konfrontiert wird. Und das sind alles Pilotprojekte, genau wie Florian gesagt hat. Und dann finde ich toll, wenn Krankenkassen da wirklich so innovativ sind und sowas ausprobieren, weil es ist tatsächlich ausprobieren, weil wir wissen nicht, wie gut hilft es uns. Und man kann das alles irgendwie versuchen, in Experimenten zu testen, aber wenn man das nicht in die Versorgung reinbringt, wird man das nicht wissen.
Weil es dann zu theoretisch ist, oder?
Genau, zu theoretisch. Und die Praxis sieht tatsächlich immer noch mal ein bisschen anders aus, weil natürlich auch die Ärzte, die das anwenden, und das bin natürlich nicht ich allein, sondern es ist eine Gruppe an Radiologen, auch natürlich offen sein müssen und dass man neue Dinge ausprobiert und einfach auch bereit ist, die Sachen auszutesten. Und das ist immer so ein bisschen Arbeit, und natürlich auf der anderen Seite das auch wirklich in die Versorgung reinzubringen und auch dem Patienten zu sagen, ja, wir machen jetzt sowas mit KI, künstliche Intelligenz, und nicht jedem ist das noch ein Begriff, und viele finden das natürlich toll, weil es einfach was Neues ist. Und andere haben natürlich erstmal so ein bisschen, Moment mal, was bedeutet das jetzt für mich? Und ich glaube, deswegen finde ich das mit dem Podcast echt eine tolle Idee, weil ich glaube, dass wir heute so ein bisschen auch nochmal darauf kommen werden, ja, was bringt mir das oder kann mir das auch schaden?
Genau.
Und das ist eben, kann man schon mal vorwegnehmen, das ist eben nicht so. Und ich glaube, dass wir das heute so ein bisschen miteinander diskutieren können, warum das eine tolle Sache ist und warum man nur jedem sagen kann, bitte beteiligen.
Das Problem an KI ist ja immer, dass die Leute irgendwie so komische Sachen im Kopf haben, ne? Und ich finde ja, ich bin auch jemand, der nicht so unbedingt der Veränderungsfreund ist, aber wenn man dann sich mal in Ruhe anguckt, was so eine KI alles kann und wie die uns unterstützen kann und wie die lernt und wie die funktioniert und wie die sich aufbaut. Und das sind alles so Sachen, wir sind hier nicht im Science-Fiction-Bereich, ne? Also wir sind jetzt nicht bei R2-D2 oder so, sondern, und das ist das, wo die Leute, glaube ich, stoppen innerlich und sagen, nee, ich möchte aber nicht, dass KI das macht, ich möchte, dass der Arzt nicht ersetzt wird. Und das kann man mal vorweg sagen, der Arzt wird nicht ersetzt, der Arzt wird unterstützt, so würde ich es sehen. Und ich, soweit ich mich vorbereitet habe, was gerade die Radiologie betrifft, ist es auch tatsächlich so, dass es die Ergebnisse besser macht, ne? Also dass es genauer sein kann, oder?
Genau, also der wichtigste Satz ist, also ich werde nicht ersetzt durch KI. Ich glaube, das kann man schon mal sagen, weil die KI unterstützt. Also man muss sich vorstellen, dass ich habe zwei Augen, das klappt gut, aber wenn nochmal irgendwie jemand zusätzlich drauf guckt, sei es ein Kollege oder eine künstliche Intelligenz, dann ist das natürlich sicherer und einfach besser. Und es gibt dann ganz viele Studien in vielen verschiedenen Bereichen. Das fängt ja an am Kopf mit Untersuchungen des Gehirns. Da kann die KI Sachen, die ich nur mit ganz großem Aufwand kann, zum Beispiel einfach zu messen, wie groß ist denn das Hirnvolumen. Mhm. Das kann ich im täglichen, in der normalen Befundung gar nicht leisten. Das ist wirklich viel Arbeit, ganz zeitintensiv, das auszumessen. Und trainierte künstliche Intelligenzen können das mit dem Knopfdruck einfach zusätzliche Informationen, die Bilddaten aber schon immer bereitgestellt haben, einfach ganz schnell gewinnen. Ob ich die jetzt schon direkt für irgendwas nutzen kann, das ist nochmal so ein zweiter Schritt. Mhm. Oder ein Beispiel, MRT-Bildgebung des Kopfes bei Patienten mit Multipler Sklerose. Mhm. Da machen wir häufiger Verlaufsuntersuchungen und es geht darum festzustellen, ob neue MS, also Multiple Sklerose-Läsionen im Gehirn zu finden sind. Das kann ich natürlich gut, wenn ich unterschiedliche Untersuchungen miteinander vergleiche, aber das ist natürlich ein manueller Prozess. Und zusätzlich nochmal eine, ich sag mal, automatisierte Auswertung, die hilft da ungemein. Und ich kann mir nochmal genau die Regionen angucken, wo eine Auffälligkeit gefunden wurde. Also das ist einfach wirklich eine tolle Unterstützung. Und einfach, die dient dazu, dass die Befunde einfach noch valider, noch besser werden. Ich glaube, wir sind da als Radiologen schon sehr gut, sehr standardisiert. Aber ich glaube halt, man kann immer noch mehr.
Klar. Und das ist ja auch gut so, weil wir auch nur so immer besser gegen Krankheiten in den Krieg ziehen können, in Anführungsstrichen. Ne? Wenn wir alles nutzen, was uns zur Verfügung stehen kann, und das finde ich ist auch unsere Aufgabe in der Medizin, eben alles zu nutzen, was wir, alles abzufeuern, was wir haben, um bestimmte Krankheiten nicht unbedingt zu verhindern, aber um die Auswirkungen dieser Krankheit leichter und nicht so schlimm zu machen. Ne? Lasst uns mal drauf gucken, was für Einsatzgebiete es denn im Moment gibt bei KI. Also vielleicht an dich, Florian. Das ist jetzt süß mit den Florian. Florian Brandt. Wo wird die KI in der Medizin schon eingesetzt?
Vielleicht, wenn ich hier noch ergänzen darf. Also oder ich würde es mal so runterbrechen, einfach zu sagen, dass man KI vielleicht einfach als digitalen Assistenten sieht, der die Fähigkeiten, die man schon hat, einfach nochmal verstärken kann. Mhm. Ja, wenn man das so sieht, dass es also nichts ist, was einem irgendwie was wegnehmen will, sondern einfach einen Assistenten, den man auf seine eigenen Fähigkeiten nochmal draufsetzen kann, um die eben nochmal weiter zu verbessern. Ne? So würde ich das immer sehen. Und die beste Möglichkeit, um irgendwie eine Skepsis gegenüber KI, die man hat, zu überwinden, ist auch einfach es selber mal zu nutzen. Ja? Einfach mal zum Beispiel ChatGPT, so das bekannteste KI-System, wird inzwischen, denke ich, jeder schon mal gehört haben. Und damit einfach mal zu arbeiten und dann zu merken, dass das in bestimmten Bereichen meine eigenen Fähigkeiten nochmal so dermaßen ableveln kann, ne? Dann überwindet man die Skepsis auf kurz oder lang von ganz alleine. Ja? Also ich nutze zum Beispiel ChatGPT sehr regelmäßig inzwischen für Recherchearbeiten, weil ChatGPT einfach verdammt schnell damit dabei ist, diese Informationsfülle für mich, die relevanten Informationen zu finden, die ich brauche, um eine bestimmte Entscheidung vorzubereiten oder zu treffen und dann daraus eben auch Zusammenfassungen zu erstellen, mit denen ich arbeiten kann, ja, Recherchearbeiten. Und das dann aber natürlich immer kombinieren mit seinen eigenen Erfahrungen, mit seinem eigenen Kenntnisstand und ich denke, das ist einfach der richtige Umgang mit KI. Ja. Mhm. Und genau, die Frage war jetzt aber ja eigentlich…
Macht nichts, wir sind ja im Podcast, wir haben Zeit. Also die Frage war, wo wird sie jetzt schon eingesetzt im medizinischen Bereich?
Verschiedene Bereiche, also ein Bereich, wo es tatsächlich schon innerhalb der Facharztgruppen sehr verbreitet ist die Radiologie, also dass man im Bildmaterial beispielsweise jetzt in einer Röntgenaufnahme oder in einem CT-Bild automatisch mit KI nach bestimmten auffälligen Stellen suchen kann. Darum geht es ja immer bei, also im Rahmen der Diagnostik. Wir sprechen jetzt von der Erkennung von Krankheiten anhand von Bildmaterial. Und in der Diagnostik geht es ja immer darum, irgendwelche Abweichungen zu erkennen, die eben darauf hindeuten, dass eine Krankheit vorliegt. Ja? Und dieses Bildmaterial, was eben innerhalb der Radiologie gewonnen wird, also beispielsweise durch eine Röntgenaufnahme, das dann auszuwerten, darin Das ist so eine Fähigkeit, die KI zum Beispiel sehr gut kann, dass man einfach in Datenmaterial, beispielsweise Bildmaterial, auffällige Stellen sehr schnell, sehr gut finden kann. Mhm. Ja, also große Datenmengen auswerten kann. Dann ist so ein Bereich, wo das schon Einzug gezogen oder Einzug erhalten hat in die Medizin, dass es eben auch genutzt wird für die Dokumentation, also Behandlungsdokumentation. Was hat der Arzt mit dem Patienten gemacht? Welche Vorerkrankungen hatte der und so weiter? Also quasi den ganzen Diagnostik- und Therapieprozess zu dokumentieren. Mhm. Da kann das für die Ärzte, denke ich, auch sehr nützlich sein, weil es da einfach an der Stelle auch Aufwand wegnimmt, an der Stelle meinen Arbeitseinsatz da einfacher macht an einer Stelle, wo ich nicht in der direkten Patienteninteraktion bin, also nicht im Patientengespräch, und hoffentlich, das ist immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ich quasi, wenn ich KI im Bereich der Dokumentation einsetze, dass dann wieder ein bisschen mehr Zeit frei wird, die ich habe für das direkte Patientengespräch. Ne? Sonst haben wir andere Bereiche oder beispielsweise auch, dass Ärzte das für Recherchearbeiten nutzen können. Ja, also in sämtlichen Bereichen, in sämtlichen Wissensbereichen kann man, glaube ich, von einer Wissensexplosion sprechen. Also es kommt immer neues Wissen dazu, neue medizinische Studien, Leitlinien, die abgedatet werden, also Behandlungsleitlinien. Und das immer alles auf dem Schirm zu haben und dann schnell in einer bestimmten Behandlungssituation die Informationen, die neueste Studie und so weiter zu finden, die ich jetzt gerade brauche, das ist schon schwierig, da den Überblick zu behalten. Und dafür KI zu nutzen, ist denke ich, auch ein sehr guter, also dafür ist KI einfach auch sehr gut geeignet, da immer schnell Informationen zu finden, die ich in einem bestimmten Behandlungskontext gerade brauche. Ne? In der Arzneimittelforschung und Entwicklung wird KI inzwischen auch genutzt. Zum Beispiel, also wenn ich mal ein bisschen weiter aushole, Arzneimittel entstehen in aller Regel oder vielfach die Grundlage von einem neuen Arzneimittel ist ein Molekül, ja, sowas wie CO2 oder H2O, aber sehr viel komplexer. Und sehr viel größer sind eben auch Moleküle, die Wirkstoffe innerhalb eines Arzneimittels, die im Körper bestimmte Reaktionen auslösen sollen, die dann eben gegen die Krankheit arbeiten, ja, also den Heilungsprozess auslösen. Und diese Moleküle zu finden in ganz, ganz vielen Experimenten, das ist auch sehr, sehr aufwendig in der Pharmaforschung. Und nun haben wir aber riesengroße Datenbanken über verschiedenste Moleküle und haben mit verschiedensten Molekülen auch schon verschiedenste Experimente gemacht. Und diese Experimente dokumentiert und in diesen riesengroßen Datenbanken von Experimentendaten kann eben auch die KI dann bestimmte Muster suchen und darauf dann auch Rückschlüsse ziehen, welches neue Molekül für eine bestimmte Erkrankung vielleicht eine sinnvolle Basis für eine Arzneimittelentwicklung sein könnte. Und sogar auch Experimente simulieren kann man schon. Ja, es gibt Firmen, die bieten das an. Ja.
Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass KI noch eine Rolle spielen kann bei Terminvereinbarungen zum Beispiel, dass KI eine Rolle spielen kann bei Dokumentationen von Gesprächen mit Patienten. Ne? Das musst du ja auch als Arzt alles irgendwie noch zusammenfassen. Solche Dinge, also da gibt es bestimmt noch einiges, was da möglich ist. Das, was sich dann aber immer sofort aufdrängt, ist die Frage, wie sieht denn das mit der Sicherheit aus? Weil das sind ja patientengeschützte Daten, also das sind ja Daten, die ganz privat sind teilweise. Wie ist das mit der Sicherheit? Wie ist das geregelt, gerade in diesem ganzen Patientenabrechnungssystem und so?
Mhm. Muss man immer ein bisschen unterscheiden, welchem KI-System, welcher Anbieter steht hinter welchem KI-System, ja? Also da würde ich mal ein bisschen ganz grob die Unterscheidung machen zwischen so frei verfügbaren KI-Systemen wie jetzt ChatGPT und Co., ja, Gemini, wo die Server dann irgendwo in den USA stehen und wo auch Anbieter ja dahinter stehen, wo ich jetzt nicht ganz genau weiß, was mit meinen Daten dann passiert. Und dann gibt es aber ja nochmal spezielle KI-Systeme, die speziell für den medizinischen Bereich entwickelt werden, wo dann eben das Thema Datenschutz auch nochmal eine ganz spezielle Rolle spielt. Ja, also wo es unter anderem auch nicht nur darum geht, dass das System an sich gut funktioniert und basierend auf den Daten, die ich in das System reingebe, dann eben gute Empfehlungen gibt, sondern wo es eben auch speziell darum geht, wo werden die Daten, die der Patient dort reingibt, gespeichert, auf welchen Servern und wie sind da die datenschutzrechtlichen Bedingungen drumherum, was muss da berücksichtigt werden. Ja, also das sind quasi zwei Ebenen von Bereichen. ich wäre ein bisschen vorsichtig, einfach meine persönlichsten Informationen und Daten in ChatGPT reinzugeben, würde ich lieber nicht tun. Wenn wir aber jetzt einen Anbieter haben, der spezialisiert ist, ein KI-System entwickelt hat, speziell für den medizinischen Bereich und dort eben auch sicherstellt, dass die Daten innerhalb dieses Systemkosmos einfach sicher gespeichert werden und ein sicherer Datenumgang damit besteht, dann sieht das also nochmal anders aus.
Quasi. Ja. Ich gehe nochmal zurück in den Bereich Radiologie und zu Dr. Florian Jungmann. Das ist natürlich ein guter KI-Bereich, sag ich mal, diese Radiologie, ne? Weil die eben dieses Bild durch dieses bildgebenden Verfahren ist das eigentlich eine Sache, wo man sich durchaus vorstellen kann, dass die KI da gut arbeitet. Wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag dadurch verändert? Wie hat sich dein Arbeitsalltag dadurch verändert? Ihr setzt es ja schon ein, ne?
Genau, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz auf den ersten Punkt zurückkommen.
Ja.
Florian hat es auch schon gesagt, warum haben wir in der Radiologie viele verschiedene Anbieter, viele verschiedene, ich sag mal, Körperregionen, die mit KI arbeiten? Warum ist das in der Radiologie vielleicht ein Ticken weiter als in anderen Fachgebieten? Liegt einfach daran, dass die Radiologie schon wirklich sehr lange digitalisiert ist. Das heißt, alle Daten, Röntgenbilder, CT-Untersuchungen, MRT-Untersuchungen liegen schon jahrelang digital vor. So, wie trainiert man eine KI? Mit Daten. Man muss die Daten natürlich annotieren, beziehungsweise nutzen reine Daten nichts, sondern man muss ja irgendwie sagen, der hat jetzt die Krankheit, der andere Fall hat die Krankheit und dann kann man eine KI damit trainieren. Also deshalb haben wir einfach einen großen Datenschatz, wirklich einen Datenschatz, und anhand dem kann man halt die KI-Lösung trainieren. Das ist der Punkt, warum die Radiologie da einfach schon viel, viel angeboten wird. Noch ein Schritt zurück ist natürlich, wo kann man jetzt, wenn man jetzt das Fachgebiet Radiologie sieht, KI wirklich nutzen? Und natürlich ist das mit Terminvereinbarung, wir hatten uns gerade eben vorher schon unterhalten, es ist einfach schwierig, Termine zu bekommen. Warum ist das so? Weil die Nachfrage einfach sehr hoch ist und weil wir an unsere Kapazitäten kommen, was man alles leisten kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wirklich so ganz kluge, intelligente Systeme da auch helfen. Wie dringlich ist ein Fall? Und das ist sogar für uns Ärzte manchmal ganz schwer abzuschätzen, wenn ich wirklich nur rudimentäre Informationen habe. Also je mehr Informationen ich bekomme, und das geht natürlich in der KI genauso, desto präziser kann man was einschätzen. Aber es geht mit der Terminvergabe los. Das sind so die ersten Punkte. Und dann wäre natürlich auch schön, wenn der Praxisablauf immer strukturierter und intelligenter läuft und da auch die KI schon die richtigen Formulare vielleicht bereitstellt, dass alles wirklich auf den Patienten passt. Und dann kommt es zur Bildgebung, aber natürlich muss der Patient zuerst, geht man ins MRT rein, da ist natürlich wirklich die ganz normale Arbeit im Funktionsbereich wichtig, aber während die Daten produziert werden, ist es auch schon davon abhängig, ist bei der Datenerstellung, also bei der Bilderzeugung, ist da auch schon KI im Spiel. Beispielsweise am MRT. Am MRT gibt es Algorithmen, die praktisch eine Untersuchung beschleunigen. Und das geht je nach Untersuchungsregion. Das Beispiel Knie-MRT, das kann man mit den neuesten Methoden um 50% beschleunigen.
Also das heißt, ich habe nicht mehr eine Stunde Knie-MRT, sondern nur noch 30 Minuten.
Ja, also ich denke mal, früher waren es so 15 bis 20 Minuten.
Ich habe keine Ahnung, wie lange Knie-MRT dauert.
Und heute macht man es in 10 Minuten.
Okay.
Aber nicht irgendwie mit Abstrichen in der Bildqualität, sondern einfach noch in besserer Bildqualität. Warum? Einfach durch die besseren Rechentools, also wirklich die KI im Hintergrund. Und wer selber schon mal im MRT weiß, wie das ist. Ich muss nichts tun, außer ruhig liegen. Aber das ruhig liegen ist gar nicht so einfach manchmal. Ja. Dann juckt es am Fuß, dann juckt es an der Nase, dann wackelt man doch ein bisschen mit den Zehen. Jetzt Beispiel Knie-MRT. Also es ist nicht einfach. Man liegt da drin und dann wackelt man doch ein bisschen. Und manche natürlich haben auch Schmerzen, manche Patienten. Und dann ist das ruhig liegen natürlich noch schwieriger. Aber auch da ist es eine Hilfe. So, und dann kommt man natürlich irgendwann an den Punkt, die Auswertung der Bilder, die wir gemacht haben. Da ist es natürlich auch eine Riesenhilfe. So. Und dann geht ja, ich sag mal, mein Job beginnt schon vorher, das Richtige zu untersuchen bei den Patienten mit den richtigen Protokollen, mit den richtigen Sequenzen.
Das richtige
Bein.
Je nach
Fragestellung. Das ist ja doch der erste Schritt, das richtige Bein. Das ist natürlich, muss stimmen. Aber dann auch, was ist denn jetzt die Frage? Ist die Frage, hat der Patient ein Kreuzband? Hat er eine Kreuzbandruptur? Oder geht es doch um den Meniskus? Oder geht es mehr um den Knochen? Oder geht es um den Tumor? Oder eine Entzündung? Da passe ich schon mal mein Protokoll an. Dann werden die Untersuchungen durchgeführt. Ich gucke, passt das so? Sind die Bilder gut? Oder hat der Patient vielleicht doch aufgrund der Schmerzen gewackelt und muss ich die Sequenz wiederholen? Und wenn dann aber alles eingetütet ist, dann geht dann die Arbeit für mich los. Das heißt, ich gucke mir alles an, ich gucke mir die Bilder an und erstelle meinen Befund.
Und das ist ja auch schon spannend. Ich habe in der letzten Zeit, weil ich jetzt ein paar Mal mit dem Ganzen zu tun hatte, ganz oft von den Ärzten gehört, ja nee, die Bilder brauche ich gar nicht zu sehen, ich will den Befund lesen. Also der Arzt, der mein Hausarzt, den oder mein Hausurologe oder wer auch immer es ist, der sagt dann, ja, mit den Bildern kann ich jetzt nichts anfangen. Also der kann er vielleicht schon, aber das, ne? Er will den Befund lesen. Das heißt, das, was du dann da reinschreibst, ist im Prinzip, der winkt das dann durch, ne?
Genau. Das ist ja schön, dass nicht alle so die Bilder gucken können wie wir, weil ich mache das den ganzen Tag. Ich kann dafür andere Sachen nicht.
Genau.
Ja. Jeder hat seine Stärken und so ist es auch gedacht. Und du sagst genau das Richtige. Die Schwierigkeit als Radiologe ist dann, das, was ich im Bild sehe, in einen Text zu bringen, der auch für denjenigen, der das Gegenüber liest, ob es jetzt der Hausarzt ist, ob das
oder
der Urologe
selber
ist oder aber der Patient.
Ja.
Und natürlich ist das, was ich in Worte fasse, für den einen so super verständlich und für den anderen ist das ein bisschen Kauderwelsch. Und da ist natürlich auch eine Schwierigkeit dran. Und auch eine Schwierigkeit ist, ich kann das so schreiben und ich kann das so schreiben. Ich kann für einen Befund eine Seite schreiben, ich kann es aber vielleicht auch in zwei Sätzen ganz präzise sagen. Und das ist auch eine Form der Struktur. Und das ist auch genau das, was Florian angesprochen hat mit der Dokumentation von Gesprächen, alle diese Sachen aufnehmen. Wir haben da halt viel unstrukturierten Text. Und KI kann natürlich viel besser arbeiten und kann super gut Texte strukturieren. Und ich glaube, da ist auch nochmal ein Punkt, wo ja auch in der Radiologie halt das eine große Hilfe sein kann. Das heißt, ich lasse mal meinen Gedanken freien Lauf, beschreibe das Bild, mache mir meine Diagnose und im Nachhinein ordnet eine KI das, strukturiert das, dass es immer gleich aussieht und sagt mir vielleicht noch, Florian, du hast nichts über den Meniskus gesagt, was ist denn jetzt damit? Ach so, nein, der ist unauffällig, super. Das kann es wirklich helfen, Struktur und Vollständigkeit, weil wir wissen alle, wie das ist in der Arztpraxis, dann bin ich gerade da dran, in Ruhe was zu befunden, dann ruft mich meine MTA, sagt, bitte guck mal kurz hier drauf, das Bild ist nicht so gut, gleichzeitig klingelt das Telefon und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es geht so eine doppelte Sicherheit, dass was nicht verloren geht, ist da auch super. Also wirklich, das sind so die ganzen Bereiche. Und dann der letzte Punkt. Ich schreibe ja den Bericht für den Arzt, der das angefordert hat. Machen wir mal ein Beispiel. Der Hausarzt schickt den Patienten, Knie verdreht. Mhm. Ich schreibe den Bericht, der geht an den Hausarzt. Und der Patient will den Bericht auch lesen.
Mhm.
Aber er ist ja nicht primär für ihn gemacht. Und mit KI könnte ich das ganz einfach übersetzen in, sag mal, Arztdeutsch, Patientendeutsch. Oder sämtliche andere Sprachen.
Schön, dann müssen wir nicht mehr googeln.
Ja, genau. Das ist, ist halt nicht so, ich sag mal so, frei, wahllos, sondern halt natürlich ein bisschen präziser. Also das sind wirklich so die ganzen Anwendungsgebiete in der Radiologie, die mega, mega spannend sind.
Und
das,
trotzdem muss man an der Stelle nochmal ganz, ganz deutlich sagen, für die Leute, die uns zuhören, die Endverantwortung und das Endprodukt liegt trotzdem beim behandelnden Arzt und nicht bei der KI. Ne?
Genau.
Das ist aber für euch auch mehr Verantwortung, finde ich. Weil ihr müsst auch die KI dann quasi im Griff haben. Also, weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, da hilft es vielleicht, wenn man sich nochmal so einen ganzen Prozess vielleicht Gedanken macht, wie läuft das denn eigentlich ab? Wie nutzt denn der Radiologe? Und ich glaube, da können wir vielleicht auch auf das Thema, was Florian Brandt und ich gemeinsam, sag mal, beackern, KI in der Diagnostik von Lungen-CTs und in der Lungenkrebserkennung.
Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel.
Also der Ablauf ist klar, der Patient wird untersucht, nachdem der Radiologe geguckt hat, ist das überhaupt die richtige Untersuchungsmodalität, dann erzeugen wir schöne Bilder, man guckt, ob die Qualität stimmt, ob das alles so passt und dann beginnt der eigentliche Part, das heißt das, was ich in dem Bild sehe, in schriftlichen Text verfassen. Und was mache ich? Ich suche die Lunge ab, gucke, ob ich irgendwelche Veränderungen sehe. Das mache ich, da hat jeder Radiologe für sich so eine eigene Struktur. Manche gucken zuerst rechts, manche gucken zuerst links, aber man muss natürlich beide Lungen sich angucken. So, und danach schreibe ich meinen Text und erstelle den Befund und gebe im besten Fall am Schluss auch noch eine Beurteilung ab. Sag zum Beispiel, ach, keine auffälligen Herde in der Lunge, alles super. Oder ich sage, naja, da gibt es aber im rechten Lungenoberlappen gibt es so eine kleine Verdichtung. Ich halte die eher für eine kleine Narbe, vielleicht nach einer Entzündung. aber wir sollten die nochmal in 6 Monaten kontrollieren.
Mhm.
So, das ist dann meine Arbeit. Und so ist das, sag mal, der normale Ablauf.
Mhm.
Was ist jetzt, was macht die KI? Die KI arbeitet im Hintergrund. Das heißt, während ich anfange, die Bilder zu befunden, ist die KI am Arbeiten und erstellt auch ihren Befund. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass sie guckt, gibt es in der Lunge irgendwelche Auffälligkeiten? Dann bekommt man die angezeigt. Das heißt, ich klicke mich durch so ein, manchmal ist das ein PDF, also ein Dokument durch und gucke, was hat denn die KI gefunden? Und für mich ist es so, dass es für mich wie eine zweite Meinung ist.
Mhm.
Das heißt, ich habe meine Meinung, dann gucke ich nochmal, ach, was sagt die KI? Ach, die hat da was gesehen? Nee, das ist nichts.
Mhm.
Warum weiß ich das? Weil das mein tägliches Brot ist, das
mache
ich täglich.
Ja, genau.
Und man muss sich auch vorstellen, dass jede KI, egal welcher Hersteller das ist, gewisse Einschränkungen hat. Erkennen Herde in gewisser Größe, manche tun sich mit gewissen Regionen schwer.
Mhm.
Also da ist praktisch jede Lösung nochmal anders. Deswegen gibt es auch zuerst mal so ein, man muss die Lösung kennenlernen.
Mhm.
Das ist eine zusätzliche Hilfe, aber,
na klar,
aber nicht für alle Bereiche. Und deswegen gucke ich am Ende die Ergebnisse durch und die beziehe ich in meinen Befund ein. Aber das heißt nicht, dass ich das immer alles, sag mal, abnicke, sondern das ist wirklich so ein kritisches Überprüfen und teilweise so, oh, da ist ja auch noch was, das habe ich im ersten Moment gar nicht gesehen. Und das kann man dann nochmal gezielter beurteilen. Und das, also aus meiner Erfahrung nach, ist das für jeden Radiologen, der das nutzt, so auch so psychologisch eher eine Unterstützung. Also nicht eine zusätzliche Bürde, da stehe ich auch noch in Verantwortung, sondern eher so, da hilft mir jemand und das finde ich gut.
Das stimmt. Wenn du so habe ich es noch nicht gesehen, aber das stimmt. Wenn du sagst, okay, ich kann da nochmal drauf gucken, was sie sagt und dann entscheide ich für mich aus meinem Erfahrungsschatz, aus meinem Wissen, was ich mir angeeignet habe, das ist so und das ist so. Also das ist wichtig, da muss ich noch vielleicht nochmal hingucken. Oder da sage ich, nee, das ist tatsächlich nur die kleine Narbe, ne, von der vorhergegangenen Lungenentzündung oder so.
Vielleicht kann ich noch eine Ergänzung machen. Ich musste gerade, fiel mir so ein, an das Spiel aus der Grundschule oder Kindergarten Flüsterpost denken, als Florian beschrieben hat, wo KI eben auch helfen kann. Und jeder kann sich vielleicht noch erinnern, also 10 Kinder sitzen in einer Reihe und der eine flüstert dem nächsten was weiter. Und der erste hat was ganz anderes gesagt, als der letzte sich dran erinnern kann oder als beim letzten rauskommt. Ja, als Information. Und im Prinzip der Effekt, den du beschrieben hast, ist ja so ein bisschen so ähnlich. Der Radiologe sieht was im Bild, erstellt daraus einen Befundbericht. Diesen Befundbericht bekommt dann der Hausarzt beispielsweise. Der gibt diese Information an den Patienten weiter. Also die Information durchläuft verschiedene Stufen in der Versorgungskette. Und manchmal kommt dann eben am Ende beim Patienten, und jeder gibt dann vielleicht noch ein bisschen eigene Interpretation mit rein. Ja? Hat dann auch bestimmtes Fachwissen nicht. Gerade dem Patient fehlen bestimmte Kontextinformationen dann vielleicht auch, die er gar nicht haben kann, weil er eben nicht Medizin studiert hat. Und dann kommt am Ende eine ganz andere Information beim Patienten in seiner Interpretation dabei raus, als der Radiologe am Anfang im Bild gesehen hat und weitergeben wollte.
Ja. Mhm.
Und diesen Flüsterposteffekt quasi so ein bisschen zu reduzieren, das
stimmt.
Auch eine super Eigenschaft von KI. Ja.
Wenn ich jetzt gerade schon bei dir bin, ihr habt ja bei der IKK so eine Versichertenumfrage gemacht. Ne? Wie denn die Versicherten zum Thema KI stehen? Wie sind die denn? Lass uns mal über diese Umfrage sprechen. Wie sind die denn eingestellt dazu?
Genau, wir haben zu verschiedenen Themen gefragt. Wir haben erstmal so eine Einstiegsfrage gestellt, ob grundsätzlich im Blick auf die Anwendung von KI in der Gesundheitsversorgung eher Risiken gesehen werden oder eher Chancen gesehen werden. Und jetzt zumindest in der Befragung war es so, haben knapp 500 Versicherte bei uns teilgenommen und die Ergebnisse waren dahingehend jetzt so, dass etwas mehr oder schon ein guter Teil mehr das Potenzial von KI sieht bei der Nutzung im Gesundheitswesen, als es Befragte waren, die dort Risiken sehen. Ne? Und dann haben wir es quasi so ein bisschen runtergebrochen oder so ein bisschen aufgedröselt und versucht herauszufinden, welche konkreten Risiken werden denn gesehen und welche konkreten Chancen werden auch gesehen. Bei den Chancen war beispielsweise, dass die Chance gesehen wird, dass wenn KI in die Gesundheitsversorgung Einzug hält und Ärzte sich damit auch beschäftigen, dass generell dann auch die technologische Kompetenz, die technologische Offenheit der Ärzte auf verschiedene andere Technologien insgesamt steigt. Und was so als ein Hauptrisiko gesehen wird, ist, dass durch die Nutzung von KI die Arzt-Patienten-Interaktion oder der Arzt-Patienten-Kontakt schlechter wird.
Das ist aber komisch.
Das fand bei euch ein bisschen kontraintuitiv, weil unser Ansinnen oder unser Anliegen oder ein wichtiger Grund, warum man KI eben in der Gesundheitsversorgung nutzen möchte oder wir das wollen, ist ja eben genau das, dass beispielsweise, wenn man das zu Dokumentationszwecken nutzt, dann Zeit frei wird für die direkte Arzt-Patienten-Interaktion, also für das Gespräch mit dem Patienten. Aber vielleicht.
Aber ich glaube einfach, dass die Leute, dass es diese fehlende Aufklärung, was KI im medizinischen Bereich betrifft, ist, glaube ich. Ich glaube, dass manche Leute sich wirklich vorstellen, ja, wenn das jetzt eine KI macht, dann sehe ich den Arzt ja gar nicht mehr. Weißt du, ja. dass dann einfach gesagt wird, ja toll, dann kann mir das ja auch, wer auch immer, können die mir schriftlich mitteilen oder sonst irgendwie, dann brauche ich ja gar nicht mehr dieses Gespräch zum Beispiel.
So, also genau.
Und das ist eben genau andersrum, denn wenn dem Arzt durch die KI-Arbeit quasi weggenommen wird und er mehr Kapazität hat, dann kann er auch wahrscheinlich besser und schneller ein Gespräch mit dem Patienten führen. Was ich bei der Radiologie, damit sind wir wieder bei dir, Florian, auch oft denke, weißt du, dann sitzt du beim Radiologen, dann lässt du das MRT vom Knie machen und zu 90% der Fälle, so habe ich es zumindest erlebt, kann dieser Radiologe, bei dem du es machst, der hat gar keine Zeit, groß mit dir zu sprechen danach. Also ich bettel dann immer und sage, kann ich bitte mal 2 Minuten, ich brauche nur so eine Tendenz, weil das dauert dann nämlich wieder 3 Wochen, bis mein Hausarzt mir erzählt, wie der Bericht ist und bis der dann die Zeit findet, mich anzurufen und mit mir zu reden. Da wäre ja zum Beispiel eine Lücke, da wäre es ja vielleicht dann schon auch für mich vorstellbar, dass da vielleicht Zeit frei wird, weil ganz ehrlich, ich würde lieber ein kurzes Gespräch mit dem Radiologen führen, bevor ich A, warten muss und B, wenn ich vom Hausarzt dann höre, ja, pf, die Bilder interessieren mich nicht, kann ich nichts erkennen, ich brauche den Bericht. Ne? Dann ist es doch für dich als Patient schöner oder besser und intuitiver, direkt mit dem zu sprechen, der das Bild aufgenommen hat. Also
So ist es ja. Also vielleicht die Ergänzung noch auch aus der Umfrage, die wir gemacht hatten, was auch ganz interessant war, dass wir dann auch nach konkreten Behandlungssituationen gefragt hatten oder also wir haben gefragt, stellen Sie sich mal vor, Ihr Arzt, Ihre Ärztin nutzt KI in dem und dem und dem Behandlungskontext und ein relativ hohes oder so das mithöchste Vertrauen war im Bereich, wenn eben Ärzte das KI-Systeme zur Diagnostik einsetzen beispielsweise oder auch zur Therapieverlaufskontrolle, ja, also dass man quasi über den Behandlungsverlauf Symptome trackt und begleitend mit der KI dann eben da auch Auffälligkeiten sieht, wo man dann erkennt, ah, vielleicht sollte man eine Anpassung der Medikation vornehmen oder was auch immer, ne, irgendwie eine Therapieanpassung vornehmen, um die Effekte eben zu verbessern. Da besteht oder war jetzt laut der Umfrage vergleichsweise hohes, was heißt Vertrauen, aber eine vergleichsweise hohe Zuspruch. Akzeptanz, Zuspruch genau zu dem Thema KI. Und wo der Zuspruch geringer war, was wir auch kontraintuitiv fanden zunächst, war das, wenn KI eingesetzt wird, zum Beispiel zur Terminabstimmung mit dem Arzt oder generell zur Klärung von Behandlungsfragen, wenn man außerhalb der Praxis ist. Also wenn ich als Patient selber die KI nutzen muss. Ja? Also,
aber das finde ich ja gerade super. Wenn ich jetzt nicht mehr stundenlang in der Warteschleife bei meinem Hausarzt hänge, wenn ich zum Beispiel eine Rezeptverlängerung möchte, sondern wenn das eine KI machen kann. Also ich kenne Ärzte, die machen das per App mittlerweile. Also du kannst eine Rezeptverlängerung dann per App bekommen oder das ist doch auch für mich erleichternd, weil ich bin den Druck los. Ich habe das abgegeben und die KI wird dann schon den Termin finden beziehungsweise das Rezept verlängern.
Also würde ich auch so sehen, aber wir haben es dann quasi so interpretiert, dass das vielleicht genau der Punkt war, den du sagtest, dass man dann die Angst hat, wenn man irgendwie so eine KI vorschaltet, mit der Patient dann erstmal sprechen muss, dass das genau das verstärkt, dass irgendwie mein Verhältnis zum Arzt geschwächt wird. Ja, dass
aber ich spreche ja gar nicht mit dem Arzt, ich spreche ja, wenn, dann mit der Sprechstundenhilfe.
Ja, also
für den Termin.
Kontraintuitiv, ja. Und vielleicht die zweite Angst ist, dass man selber schon mal, ich weiß nicht, also ich hatte auch mal mit so einem, das ist schon länger her, mit meiner Kfz-Versicherung, die hatten so ein Chatbot, der war jetzt aber, wenn es eine KI schon war, dann keine besonders gute und da ist man relativ schnell gefrustet, ja, weil irgendwie man schreibt dann immer was rein und dann hat der nie richtig verstanden, was man wollte und man war in so einem Loop drin, ja, es kam dann immer wieder die gleiche Antwort und so und man kam einfach nicht weiter und das waren vielleicht auch so Gedanken, die bei dem einen oder anderen eine Rolle gespielt dann haben, ja, dass man da schon mal mit solchen Chatbots sein Vergnügen hatte.
Ich muss das jetzt erzählen. Ist mir neulich passiert mit meinem Hund und dem Hundefutter. Und dann musstest du immer wieder eine andere Frage beantworten und noch eine andere Frage, was noch besser passen würde und noch eine andere Frage. Und ich wollte einfach nur dieses Futter abbestellen. Mhm. Und es ging nicht. Und dann habe ich gesagt, der Hund ist tot. Dann war Schluss, dann war das Thema natürlich mit dem Futter erledigt, aber 3 Tage später haben sie mir dann kontrolliert und haben mir, es war ganz süß, haben mir eine ganz liebe E-Mail geschrieben, weil jetzt der Hund tot ist. Und ich so, Gott. Aber das ist dann auch ein schlecht konstruiertes Board gewesen, weil ich einfach nicht das, was ich wollte es einfach nur, ich wollte das Abo kündigen. Das konnte ich nicht. Und da musste dann der Hund leider kurz sterben. Gut.
Und also vielleicht waren das dann so Erlebnisse, die derjenige, gemacht hat, da teilgenommen hat, so im Kopf hatte, ja.
Das. Ja. Gut, ich komme nochmal zur Radiologie zurück, Florian. Was würdest du dir wünschen? Was sollte es noch geben, was die Ausbildung dahin betrifft, also für euch, ne, als Radiologen, jetzt also als Ärzte, soll es da irgendwelche Schulungen geben, irgendwelche Dinge, womit ihr besser lernt, mit der KI umzugehen?
Das ist ein super Thema und wenn man das halt nicht irgendwie die Berührungspunkte im Studium hatte, dann tut man sich natürlich schwieriger. Es ist so eine Umbruchphase und in Mainz hatten wir praktisch so einen interdisziplinären Kurs, weil KI ist ja nicht Radiologie oder Kardiologie oder Dermatologie. Das sind sicher Fächer, wo es relativ häufig genutzt wird, aber das ist die ganze Medizin. Und das hieß Medizin im digitalen Zeitalter, halt mein Kollege, jetzt mittlerweile Professor Sebastian Kuhn, damals auf die Beine gestellt, wirklich mit vielen verschiedenen Fachdisziplinen einfach mal Augen auf Studierende. Es gibt da ganz schön viel und das wird euch begleiten. Alle betreffen,
ja, absolut.
Und bis zum Ende begleiten. Und seid offen und was ist ein KI, wie kann man das denn jetzt finden, wie nutzen wir das? Also genau das, über das wir jetzt sprechen, Anwendungsgebiete mit Beispielen aus verschiedenen Fachgebieten von Unfallchirurgie, Kardiologie, Radiologie, Dermatologie, alles da und dann so zusammen diskutiert. Also es war wirklich nicht mehr dieses Format Vorlesung, man sitzt da, wird ein bisschen berieselt, sondern wirklich hier, mach mal aktiv mit, such dir mal ein Projekt aus, was es an KI gibt. Damals, als wir das gemacht haben, da war ChatGPT noch ganz in den Anfängen, da gab es das noch gar nicht so wie jetzt. Aber das waren wirklich so die Anfänge, Symptomchecker und so. Und deswegen glaube ich, dass sowas notwendig ist. Aber ich glaube, KI allgemein, ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf die Radiologie projizieren, weil auch Sachen, die jetzt, wo man vielleicht gar nicht primär in der Radiologie ansiedeln würde, zum Beispiel, was für mich auch, keine Ahnung, jetzt Radiologe oder egal was für ein Fachgebiet wichtig wäre. Und auch nochmal was die Angst vielleicht von manchen Patientinnen ist. Für mich wäre das optimal, wenn der Patient vorbereitet in die Praxis kommt. Das heißt, wenn man schon möglichst viele Informationen über den Patienten strukturiert abgefragt hätte. Und dafür eignet sich KI. Ein Arzt fragt natürlich, versucht der möglichst strukturiert zu fragen, aber eine KI macht das einfach so, wie man ihr das sagt. Und immer gleich. Und natürlich könnte es in den Anfangszeiten passieren, dass genau wie du beschrieben hast, solche Fehler passieren. Aber mit den neuesten Tools sollte das eigentlich nicht mehr passieren. Und dann bin ich schon optimal auf den Patienten vorbereitet. Was in so Fließtexten oder alte Arztbriefe, das ist einfach, die Zeit hat man gar nicht immer, das alles durchzugucken.
Absolut,
und es gibt leider Patienten, die wirklich schwer krank sind und wirklich eine lange Vorgeschichte haben mit ganz vielen Informationen. Und das ist natürlich schwierig, das alles zu bündeln. Und eine KI könnte mir wirklich wie eine Zusammenfassung liefern.
Ja, so wie Amazon das mit den Büchern macht. Die Zusammenfassung der Rezensionen, die hast du dann in 3 Sätzen. Und du hast 3000 Rezensionen von irgendwelchen Leuten und die KI fasst es oben drüber zusammen. Dieses Buch ist bla bla bla, spannend, la la la. So, ne? Also das,
und das so als zusätzliche Hilfe. Und das ist für jedes, also das ist wirklich, die ärztliche Anamnese ist für jedes Fachgebiet extrem notwendig. Und du hast eben gesagt, ein Gespräch wünscht sich jeder Patient. Das kann ich voll nachvollziehen. Jetzt muss man sich so den Ablauf so eines Radiologen so am Tag oder vorstellen.
Kann ich mir auch nachvollziehen.
Also mach mal ein Beispiel. Vor 15 Jahren hat eine MRT-Untersuchung vom Knie 25 Minuten gedauert. Dann haben wir 2 bis 3 in einer Stunde geschafft. Wenn es jetzt mehr wird, wird das schwierig. Wir müssen viel mehr Untersuchungen machen. Das ist so. In letzter Zeit hat sich die Untersuchung das hat sich mehr als verdoppelt in den Jahren. Aber wir haben nicht mehr Radiologen. Das heißt, ich muss irgendwie mehr Bilder gucken in der Zeit. Jetzt kann man noch darüber sprechen, dass CT-Untersuchungen immer dünnschichtiger werden und natürlich damit durch ein Untersuchungsvolumen, wenn man sagt die Lunge, da sind das nicht irgendwie 100 Bilder, sondern das sind schnell mal 500 Bilder. Mhm. Und die muss ich ja alle irgendwie gucken. So, jetzt kriege ich gerade die Bilder rein von dem Patienten X, lese mir alles so durch, was müssen wir machen, guck nochmal in die Vorgeschichte, was ich an Informationen über ihn habe, was ja relevant ist und in einem Wort manchmal nicht so zusammenzufassen ist. Dann gucke ich mir das an und habe vielleicht den ersten Moment schon mal geguckt und dann wäre eigentlich das Patientengespräch dran, während schon die nächsten Bilder eintrudeln. Im CT geht das ruckzuck. Und dann ist das wirklich eine Frage, die wir uns immer alle auch als Radiologen stellen. Man will ja irgendwie, dass der Patient zufrieden ist und gut abgeholt ist. Nur manchmal geht das in so einem kurzen Moment gar nicht. Dann sage ich mir, ach, die Bilder da, das gucke ich mir nachher in Ruhe an. Ja. Weil das ist jetzt im ersten Moment, jetzt sage ich, die Lunge ist fein, da gibt es gar nichts zu sehen. Ich habe aber nur einen kurzen Moment gehabt und setze mich nachmittags wieder hin und gucke durch und denke so, oh, Mist, muss ich doch nochmal revidieren. Und da ist es manchmal schwierig. Deswegen würde ich das, glaube ich, so ein bisschen trennen zwischen onkologischen Erkrankungen, weil da muss wirklich eine ganz präzise Aussage. Ich kann nicht sagen, da ist nichts.
Das meinte ich auch nicht. Also ich meinte so Untersuchungen wie das Knie, weißt du, Meniskusabriss oder so, dass du dir wünschst, ach, kann der mir jetzt nicht schnell sagen, ob der jetzt durchgerissen ist oder nicht, weißt du, so, ne?
Ja, das kann ich voll verstehen, aber deswegen, dass ich glaube, man darf da nicht alles unter einen alles zusammenfassen, sondern es ist wirklich so ein bisschen, was hat der Patient und in onkologischen Sachen, und das ist einfach ein großer Anteil der Radiologie, ob das die verschiedenen Tumorerkrankungen sind. Ja. Und da kommen die Patienten ja häufiger zu uns. Die kommen häufig alle 3 Monate und die kommen immer mit einer riesen Anspannung. Also ich meine, wenn ich mir das Knie verdrehe und da Schmerzen habe, habe ich auch eine Anspannung. Aber ich glaube, das ist, da sind wir uns alle einig, das ist eine komplett andere. Und immer nochmal dieses, wie sieht's aus? Und wir machen ja praktisch die Therapiekontrollen. Man guckt, die Therapie, die der Patient hat, hilft die dem Patienten? Oder aber er ist jetzt tumorfrei und wir kontrollieren, dass es auch, ja, dass auch nicht irgendwie ein Rezidiv, also eine erneute Erkrankung irgendwie auftritt. Und das ist natürlich wichtig. Und da bin ich oft der Freund zu sagen, ich gucke mir das in Ruhe an. Und aber wie du sagst, im ersten Moment sieht es ganz gut aus. Aber das ist, ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, wo man dann nachhinein in Ruhe guckt und dann denkt, ach, da war ich ein bisschen vorschnell.
Aber gerade lasst uns mal nochmal kurz auf die Onkologie kommen, also auf diese Krebsgeschichte. Da ist ja KI auch ein Thema, was zum Beispiel Hautkrebserkennung betrifft, ne? Also, dass man ein Foto machen kann von seiner Stelle, die man komisch findet. Und die KI sagt mir, ist da was? Und was ich in der letzten Zeit gehört habe, hat die KI manchmal ganz schön Unrecht gehabt. Das ist ja auch ein riesiges, verantwortliches Feld. Wie steht ihr denn dazu? Also wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme.
Also das haben wir uns bei uns auch schon häufiger gestellt. Wenn ich jetzt KI-Ergebnisse bekomme, zum Beispiel durch eine Software, die Lungenkrebserkennung macht, in welche Hände soll die jetzt? Soll die der Patient direkt sehen? Da steht, also neulich hatte ich einen Befund und dieses Tool, diese KI gibt mir einen Score aus, so einen wirklich einen Wert, der zwischen 0 und 1 liegt. Das ist bei den künstlichen Intelligenzen häufig. So, 0 heißt zum Beispiel, ist unauffällig. Und 1 heißt, diese Läsion, diese kleine Raumforderung, kleiner Herd in der Lunge, ist ein Tumor. So, 0, nix, 1, Tumor. Das war sicher kein Tumor, aber das System hat zum Beispiel 1-0 gesagt. Und so, was mache ich jetzt, wenn der Patient das dann vor sich sieht? Und wie kann ich das dann wieder gerade biegen? Glaubt er mir dann als Arzt überhaupt?
Glaubt er dir oder glaubt er der KI?
Oder glaubt er der KI? Und deswegen bin ich der Meinung, dass das wirklich für den Arzt, der das nutzt, ein super Tool ist. Aber ich glaube, man muss aufpassen.
Ja, aber das gibt es ja. Es gibt ja jetzt schon diese KI-Erkennung von Hautkrebs. Also wo du ein Foto machen kannst und dieses Foto sagt dir, Achtung, gehen Sie mal zum Arzt. Ne?
Ja, also, wenn das die Aussage ist, fände ich es ja noch okay. Und dann ist ja die Frage, wie häufig sagt das Tool das und wie häufig geht man umsonst? Da kann man wieder drüber streiten.
Genau.
Wie viel
und wenn
Angst
das Tool
schürt.
Sagt, nein, es ist nichts, das sagt es nämlich auch. Und es ist dann doch was. Das ist dann die Frage, welche KI kann ich wofür nutzen? Ne? Habe ich eine KI, die wirklich nur zugänglich ist für Ärzte? wo man einfach sagt, da hat der Otto-Normalverbraucher bitte mal nichts drin zu suchen, also der Patient, weil er sich damit nicht auskennt, weil er das falsch interpretiert, weil er das falsch wertet? Oder gibt es eine KI für alle?
Aber das ist genau richtig. Und das ist so, ich würde nochmal den Umkehrschluss eben, wenn ich jetzt nochmal zu meinem Hausarzt oder Urologen oder Kardiologen gehe und habe so einen radiologischen Befund dabei. Der will die Bilder nicht sehen, sondern der will den Befund. Mhm. Wenn ich jetzt als Radiologe einfach nur die Ergebnisse in der KI bekommen würde und würde sagen, ja, was sagst du dazu? Dann muss ich sagen, ich brauche die Bilder.
Genau.
Ist genau andersrum. Ich kann da gar nichts sagen. Oder wenn ich dann jetzt auch Patienten habe, die kommen mit einem Vorbefund. Also nur mit einem schriftlichen Text. Und ich soll sagen, ob der Tumor größer oder kleiner wird. Ich kann das so und so messen. Und ich muss mir beide Untersuchungen nebeneinander angucken und dann kann ich das sagen.
Und vor allen Dingen müssen auch beide Untersuchungen unter gleichen Bedingungen, zum Beispiel hatten wir das Thema vorhin auch schon mal bei Nierenszintigraphien oder so, du musst ja denselben Zustand schaffen, den du vorher hattest. Sonst kannst du es ja nicht miteinander vergleichen, sonst hat er vielleicht vorher einen halben Liter mehr getrunken, der Patient, und dann sieht das wieder ganz anders aus. Ne? Also
im CT in der Lunge, dann hat er immer besser eingeatmet, genau, und mal weniger und gut eingeatmet. Das macht ganz viel aus. Und das ist natürlich so, dass man muss die Bilder sehen. Also es ist immer noch mal beides. Man kann sich nicht nur auf das eine verlassen. Und das ist auch, glaube ich, echt, wenn man das weiß als Patient, dass da wird kein Radiologe das so rausgeben, weil man hat ja die Erfahrung, man hat das jahrelang gemacht und man kann viel durch Maschinen unterstützen, weil das einfach objektiver in Messungen ist. Zum Beispiel so ein Volumen aus, also wie viel, wie ist das Lungenvolumen? Mhm. Das ist für mich eine ewig lange Aufgabe und wahrscheinlich, wenn ich es dreimal messe, habe ich gewisse Standardabweichungen drin. Ja. Und die KI misst es halt immer genau gleich. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Folgeuntersuchung habe, dann weiß ich, die KI hat es genau gleich gemessen. Außer sie hat irgendwie eine Fehlmessung drin, was es immer gibt. Und das ist genau wie mit der KI für die Hautkrebsdiagnostik. Ich bin jetzt kein Hautarzt, aber natürlich sind da Sachen falsch. Aber was da zum Beispiel ja auch spannend ist, es ist ja ganz unterschiedlich, wie das funktioniert. Wir zwei sind jetzt eher hellere Typen, aber es gibt natürlich jetzt auch Patienten, die haben eine dunklere Haut, bei denen ist das nochmal deutlich schwieriger. Mhm. Und die Frage ist ja auch, wenn ich nur ein Bild davon zeige, ist das was anderes, wie wenn ich sage, das habe ich übrigens seit 30 Jahren. Mhm. Also das sind so Infos, die natürlich die reine Bilddetektion ja gar nicht hat in dem Moment.
Und so den Anspruch an der KI zu haben, dass sie in 100% der Fälle richtig liegt, das wird sie nicht können. Ja? Das kann der Mensch ja auch nicht. Das kann auch der sehr erfahrene Dermatologe in der Hautkrebserkennung nicht. Ja? Auch der Dermatologe erkennt mal einen behandlungsbedürftigen Hautkrebs vielleicht nicht. Und wenn wir über Innovationen sprechen in der medizinischen Versorgung, dann geht es eigentlich immer darum, die Versorgung besser zu machen. Also in dem Fall jetzt es wahrscheinlicher zu machen, dass in einem bestimmten diagnostischen Prozess Hautkrebs erkannt wird, mit dem Wissen, dass wir 100% wahrscheinlich niemals erreichen. Ja? Und in dem Zusammenspiel dann halt wieder KI zu sehen. Also wenn das Zusammenspiel aus einem Dermatologen, aus einem Erfahrenen und einer KI-Anwendung dafür sorgen kann, dass ich die Wahrscheinlichkeit der Hautkrebserkennung erhöhen kann, dann haben wir schon mal viel erreicht. Absolut. Ne? Obwohl wir natürlich manchmal trotzdem noch ein behandlungsbedürftiges Hautkrebs nicht erkennen. Ja.
Also ganz, ganz kleine Ergänzung nur, es ist nämlich nicht nur Maschine, also KI, oder Mensch, sondern das Beste ist natürlich die Kombi. Und dann kann man manche Sachen revidieren, auf andere Sachen wird man nochmal aufmerksamer, guckt nochmal genauer. Aber es gibt halt Studien, die genau zeigen, dass genau durch diese Kombination Mensch-Maschine, da ist es besser. Und das ist natürlich, davon profitiert dann jeder. Also ich meine, ich bin auch zufriedener, wenn ich häufiger richtig lege, das ist so. Aber es gibt halt nicht dieses Schwarz und Weiß. Also keiner wird immer alles richtig machen können und alles richtig bewerten. Und alles, was besser und wahrscheinlicher ist, ist halt super. Und da wollen wir. Wir wollen natürlich die 100% erreichen. Das muss immer das Ziel sein. Aber je näher wir drankommen, desto schöner ist es für Patienten, aber auch für uns.
Plus beim Hautkrebs ist noch so ein spezieller Fall, dass man da ja auch eine Vorselektion durch den Patienten selber hat. Ne? Also ich als Patient muss ja erstmal darauf kommen, dass ich eine bestimmte Stelle jetzt irgendwie mit einer KI-App oder so mir angucke. Und vielleicht habe ich auch was auf dem Rücken, was ich gar nicht weiß, dass ich das habe. Ja? Und da muss ich ja auch erstmal drauf kommen. Und allein deswegen ist da, also im Hautkrebsbereich, immer wichtig, dann auch nochmal zum Dermatologen zu gehen und dann wirklich auch diese Ganzkörperchecks zu machen. Weil nur der kann eben jede Stelle sehen. Und
absolut.
Bei manchen Sachen muss man ja auch erstmal selber drauf kommen.
Es ist so, wie wir gerade schon sagten, diese Kombination ist es einfach, ne? Dass die KI es einem Arzt einfacher machen kann, dass er mehr Dinge outsourcen kann, dass er sich auf andere Dinge mehr konzentrieren kann. Letzte Frage an euch beide. Wo seht ihr uns in 10 Jahren mit der KI? Ich fange mal bei der Radiologie an. Wo siehst du uns da?
Also ich denke, 10 Jahre ist echt noch ein Stück, aber wir haben da auch noch ein bisschen Arbeit. Aber ich erhoffe mir, also wenn das so stimmt, ist super, dass es wirklich anfängt bei der Terminvergabe. Wirklich. Mhm. Aber auch dann kann eine KI nur den optimalen Termin finden, wenn sie grundlegende strukturierte Infos jedes Patienten hat, wenn man das wirklich irgendwo eingibt. Nur mit, ich brauche ein MRT, dann kann die KI auch nichts verbessern.
Nee, da musst du sagen, ich brauche ein MRT, weil die Gegebenheiten müssen geklärt werden. Es müssen ja auch die Uhrzeiten geklärt werden, zu denen ich kann. Es kann ja auch nicht jeder Patient immer dann und dann. Es muss die Gegebenheit in eurer Praxis geklärt sein. Ne? Es muss bestimmt werden, wie viele MRTs kann ich heute machen? Was habe ich sonst noch zwischendurch? Die muss gefüttert werden, sonst geht's nicht. Ne?
Wie lange dauert die Untersuchung vom Kopf? Wie lange dauert sie vom Knie? Weil alles anders ist. Also da gibt's wirklich Unwägbarkeiten und je mehr man das strukturieren kann, desto besser. Aber auf beiden Seiten. Von uns natürlich als Ärzten, damit die Abläufe klar sind, aber auch vom Patienten. So.
Aber siehst du uns nur in diesen administrativen Sachen in 10 Jahren? Nee, oder?
Nee, es fängt damit an. Ich wollte nur noch mal in Erinnerung rufen, wenn man Radiologie hört, denkt man immer nur alles Bilder gucken. Die KI guckt Bilder, aber nein, da ist noch viel mehr. Und ich glaube, das, was auch uns Radiologen helfen wird, und helfen heißt Zeit ersparen und sicherer werden. Also nicht nur das eine oder das andere, sondern beides. Und gleichzeitig dann vielleicht die Zeit mehr zu haben, nochmal kurz jetzt ein Gespräch zu führen, kurz was zu erklären. Hier, Kreuzband ist gerissen und jetzt schnell nochmal einen Termin beim Orthopäden machen, um das jetzt auch richtig zu versorgen. Mhm. Also das ist alles, aber es geht halt schon ganz früh los und es geht nicht erst los, wenn die Bilder gemacht wurden, sondern schon bei der Bilderstellung, bei der Erstellung des strukturierten Befundes. Und was wir heute noch nicht angesprochen haben, was für mich auch immer ein großer Punkt ist, ist die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen. Jede Praxis ist anders. Ich habe ein anderes Praxisinformationssystem. Mhm. Ich habe ein anderes System, in dem ich meine Bilder betrachte. Ich habe die KI, die geht für die Lunge, aber für den Kopf habe ich die von einem anderen Hersteller. Und irgendwie muss das alles im Einklang sein. Und dann müssen wir noch die Befunde an den zuweisenden Arzt kriegen, sodass das super aufbereitet ist. Also das ist wirklich dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Systeme, sei es von CT, MRT, Praxisinformationssystem, KI, Archiv der Radiologie. Und da hoffe ich mir, dass da noch einiges passiert. Aber das ist natürlich.
Und in der Ausbildung, finde ich, in der Schulung der nutzenden Personen, der Ärzte, ne, diese Berührungsschwelle wegzunehmen und zu sagen, hey, das hilft uns. Es macht uns, es ersetzt uns nicht. Es ersetzt auch nicht die Assistentin, aber es hilft uns, ne?
Genau. Also ich glaube, man muss nicht bis ins Detail immer alles verstehen im ersten Moment. Sondern es geht einfach um diese positive Neugier des Themas. Es hilft, es ist super, wir müssen uns damit beschäftigen. Jetzt kann man auch sagen, ich finde es blöd, nutzt aber nichts, ich muss mich auch damit beschäftigen. Ja, also das, ich glaube genau, was du sagst, das muss in die Köpfe rein, das gibt's und das geht auch nicht mehr weg.
Nee, es geht nicht mehr weg. Ja, das ist es tatsächlich und das ist genau wie mit allen neuen Sachen. Ich meine, wenn wir uns mal vorstellen, wir haben vor, 30 Jahren noch mit dem Telefon mit der Schnur telefoniert. Mhm. So, wir hatten Telefonzellen, wir hatten DVD-Player, hat irgendwie noch jemand einen DVD-Player?
Nein.
Wir haben
Internet.
Wir haben Analogfernsehen geguckt. Wir haben schon so viel geschafft an Veränderungen und wir haben am Ende des Tages, je mehr wir vorher geschrien haben, haben wir am Ende des Tages gesagt, ja, aber ist schon irgendwie toll mit Netflix, ne? Mhm. Also das ist so, auch mit den Handys. Was gab es für Diskussionen mit Strahlen rechts und Strahlen links und alles immer erreichbar? Ja, es ist ein Nachteil, aber es gibt so viele Vorteile. Ich bin nämlich immer erreichbar und ich kann an dieses Telefon gehen und ich kann jemanden rufen, wenn irgendwas ist. Wenn du vor 30 Jahren irgendwo in der Pampa standst, dann standst du in der Pampa. Und jetzt überlegt euch, wie es ist, wenn du durch die Gegend fährst und hast plötzlich kein Handysignal. Mhm. Da schreien immer alle, was, wir sind im so und so vielen Jahrhundert und wir haben kein Handysignal. Ja, toll. Vor ein paar Jahrzehnten hatten wir überhaupt nie eins. Und das, finde ich, muss man sich mal vor Augen führen, dass es nichts Schlechtes ist und nichts, was man generell ablehnen sollte, sondern etwas, wo man sagen soll, okay, gucken wir mal, was es uns bringt. Und es ist ja auch spannend. Es ist nicht nur negativ. Wir müssen halt aufpassen und es kontrolliert tun. Und dann finde ich, ist alles fein, oder? Ich gebe die Frage nochmal an dich weiter, Florian. Wo siehst du uns in 10 Jahren, was die Versicherungsseite betrifft, was die Gesundheitsversicherung betrifft, was die Vorsorge vielleicht auch betrifft? Wie siehst du uns da? Wie entwickelt sich da die KI? Was kann sie uns da helfen oder worauf freust du dich?
Zunächst vielleicht die Einschätzung, dass 10 Jahre im Gesundheitswesen gar nicht so lange ist, weil wir im Gesundheitswesen einfach bestimmte Mechanismen haben, die den Einzug von Technologien ins System im Vergleich zu anderen Branchen etwas langsamer machen. Wir sind also deutlich stärker reguliert im Gesundheitssystem, also neue Technologien müssen Zulassungsprozesse durchlaufen, müssen Studienlage schaffen, was ja auch gut ist, also müssen erstmal nachweisen im Rahmen von wissenschaftlichen Studien, dass eben ein bestimmtes KI-System oder welche Innovation auch immer tatsächlich zu Verbesserungen führt und nicht zu Verschlechterungen, um da diese Risiken dann eben auch zu vermeiden. Und das macht einfach den Prozess oder den Diffusionsprozess von Innovationen, von neuen Technologien ins System etwas langsamer. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich einfach, wo wir genau dann stehen, ist immer schwer einzuschätzen. Mal geht es schneller, mal geht es langsamer. Aber diese Bereiche, die wir jetzt besprochen haben, da werden wir mit Sicherheit einfach mehr davon haben. Ja? Also, dass wir in der Terminvorbereitung mit dem Arzt KI-Systeme beispielsweise nutzen, um schon mal so eine initiale Anamnese zu machen.
Und diese Abrechnungssysteme zum Beispiel. Das ist ja auch so ein ganz weites Feld. Also ich meine, da sitzen die Ärzte, ich kenne Praxen, die schließen einmal im Monat, um die Abrechnung zu machen.
Mit Sicherheit doch da. Also alles, was sozusagen administrativer Background ist, was also hinter den Kulissen für den Patienten stattfindet, Administration, Dokumentation, Abrechnungsprozesse, Behandlungsdokumentation, Befunderstellung und so. Also da wird mit Sicherheit in 10 Jahren deutlich mehr KI zum Einsatz kommen und halt eben auch in der Diagnostik, also in der Erkennung von Krankheiten, wo wir mit unserem Projekt jetzt ja einen ersten Schritt gemacht haben, dass wir eben im Bereich der Lungenkrebsdiagnostik ein KI-System in die Versorgung gebracht haben. Und davon werden wir, denke ich, dann auch in den nächsten 10 Jahren deutlich mehr sehen, dass man einfach in der Radiologie, aber auch in anderen Facharztbereichen mit KI-Systemen als Assistent, also nicht ersetzend, sondern als Assistent arbeitet, um Krankheiten noch frühzeitiger erkennen zu können. Und das ist dann wiederum natürlich auch super für die Prävention. Ja? Also eine Krankheit, die ich früher erkannt habe, die kann ich auch früher behandeln und kann damit eben dann auch die Therapieerfolgschancen deutlich erhöhen. Und das ist dann so der positive Blick ein bisschen in die Zukunft und die Hoffnung, die ich darauf habe, auf das Thema.
Also fassen wir zusammen, wir sperren uns nicht, sondern wir gucken uns offenen Auges an, was da kommt, wachen Auges auch, was da kommt. Und ich fand das Gespräch heute super interessant und ich fand es auch nicht nur spannend, sondern eben auch so ein, es hat einem viel von diesen Ängsten weggenommen, die man vielleicht hat oder diesen Restriktionen und diesen Bedenken, die man gegenüber einer künstlichen Intelligenz an den Tag legt. Weil am Ende des Tages ist die künstliche Intelligenz das, mit der wir sie füttern. Das heißt, wir als Menschen geben unser Wissen da rein und die optimiert es im Prinzip so. Mal so frei dahingesagt. Es war toll, dass ihr beide da seid. Hat mir großen Spaß gemacht und ich bin guter Dinge und ich freue mich auf das, was da noch kommt. Dankeschön.
Vielen Dank. Auch. Hat Spaß gemacht.